Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Bei uns soll es heute um das Thema unerfüllter Kinderwunsch gehen. Und wenn ihr regelmäßig bei uns reinhört oder lest, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass sowohl Katja als auch ich einen langen, langen Kinderwunschweg hinter uns haben und das auch für uns ein wirklich sehr, sehr emotionales Thema ist. Und auch wenn wir mittlerweile insgesamt 5 gesunde Kinder in die Arme schließen durften, haben wir nicht vergessen, wie nervenaufreibend es ist, wenn man sich den Kinderwunsch nicht auf natürlichem Wege erfüllen kann. Und so wie uns geht es immer mehr Paaren, denn fast jedes 6. Paar hat mittlerweile Schwierigkeiten bei der Erfüllung seines Kinderwunsches und ist auf ärztliche Unterstützung angewiesen. Wir haben für die Folge mal ganz aktuell ins deutsche IVF-Register reingeschaut. Während 1997 insgesamt ungefähr 6.500 Kinder nach einer Kinderwunschbehandlung geboren wurden, waren es im Jahr 2021 bereits 23.500 Kinder ungefähr. Und das ist schon fast das Vierfache. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 388.716 Kinder nach einer künstlichen Befruchtung geboren. Und das entspricht mittlerweile etwa 3% aller Neugeborenen. Allerdings sind die Erfolgsaussichten nach einer künstlichen Befruchtung gar nicht so hoch. Also das IVF-Register sagt momentan, dass die Schwangerschaftsrate je Versuch bei 30,7% liegt. Das heißt aber noch nicht, dass man am Ende ein gesundes Baby im Arm hat. Die Geburtenrate beträgt nur 23,4% in jedem Versuch. Das heißt also, statistisch benötigt jedes Paar 4 Versuche und das ist natürlich enorm belastend. In unserer heutigen Folge soll es darum gehen, wie man ungewollt Kinderlosigkeit behandelt und wie man mit der psychischen Belastung umgehen kann oder auch ungewollt kinderlose Menschen aus seinem Umfeld unterstützen kann. Und dazu haben wir Julia König eingeladen. Julia ist Psychologin und begleitet als Coachin KinderwunschpatientInnen. Sie hat außerdem Kinderbücher geschrieben, die dabei helfen, mit Kinderwunschkindern über ihre Entstehungsgeschichte ins Gespräch zu kommen und sie aufzuklären. Herzlich willkommen, Julia.
Hallihallo.
Julia, die meisten Paare gehen den Kinderwunsch ja erstmal ziemlich entspannt an. Da werden erstmal die Verhütungsmittel weggelassen und dann einfach darauf gewartet, ob sich auf dem natürlichen Weg eine Schwangerschaft einstellt. Wenn die Pille abgesetzt wird, dann passiert das statistisch auch tatsächlich bei der Hälfte der Paare innerhalb der ersten 3 Monate. Und nach einem halben Jahr sind dann 83% der Paare schwanger. Und wenn man von einem Horizont von 12 Monaten ausgeht, dann werden 94% aller Frauen schwanger. Das heißt aber auch, 6% aller Paare sind nach einem Jahr immer noch erfolglos. Dann wird vielen geraten, eine Kinderwunschklinik aufzusuchen. Kannst du unseren HörerInnen erzählen, was genau dort gemacht wird?
Ja, sehr gerne. Also in der Kinderwunschklinik an sich findet erstmals ein Erstgespräch statt, wo man dem Paar zuhört und vielleicht mal erfährt, wie lange sie denn schon probiert haben. Es findet eine erste Anamnese der Patienten statt und teilweise finden auch schon erste Ultraschalluntersuchungen statt und die Patienten bekommen einfach mal einen Überblick über die Behandlungsmöglichkeiten und ihre Erfolgsaussichten.
Mhm.
Genau.
Und welche Möglichkeiten der Behandlung haben die Paare bei unerfülltem Kinderwunsch?
Das ist je nach Paar und vorliegendem Problem ganz unterschiedlich. Es kommt immer einerseits auf das Alter des Paares an, dann auf das, seit wann dieser Kinderwunsch besteht und natürlich auch auf den Grund für die Unfruchtbarkeit. Und dann richten sich die Therapiemöglichkeiten nach der Gesamtsituation des Paares. Und grundsätzlich gibt es eine Hilfestellung mit oder auch ohne künstliche Befruchtung. Und die Indikation dafür muss immer von einem Arzt dann beurteilt werden.
Lass uns mal kurz auf die einzelnen Behandlungsformen eingehen. Wenn das Spermiogramm, was in der Kinderwunschklinik gemacht wird, halbwegs in Ordnung ist oder nur leichte Einschränkungen zeigt, dann wird ja häufig eine unstimulierte oder eine stimulierte Insemination gemacht. Wie genau läuft das ab und was ist der Unterschied?
Ja, also stimuliert heißt einfach, dass die Behandlung mit medikamentöser Unterstützung erfolgt und unstimuliert heißt, dass das mit dem natürlichen Zyklus gemacht wird.
Genau. Und bei einer Insemination wird im Prinzip Sperma durch Selbstbefriedigung gewonnen. Dieses wird aufbereitet und dann der Frau in den Muttermund wieder eingegeben zum Zeitpunkt des Eisprungs. Wenn wir unstimulierte Behandlung haben, dann wird auf den natürlichen Eisprung gewartet. Und wenn wir eine stimulierte Behandlung haben, dann wird häufig nachgeholfen und der Eisprung ausgelöst.
Genau. Und wenn die Qualität der Spermien stark eingeschränkt ist, dann wird ja eine In-vitro-Fertilisation, also kurz IVF, oder eine intrazytoplasmatische Spermieninjektion, also auch ICSI, durchgeführt. Was passiert da genau und wo ist eigentlich der Unterschied?
Ja, also bei der IVF schwimmen die Spermien grundsätzlich selbst zur Eizelle und bei der ICSI wird vom Embryologen oder der Embryologin die besten Spermien rausgesucht und dann durch eine Spritze vom Embryologen in die Eizelle injiziert.
Genau, aber das passiert in der, nicht im Uterus, sondern auf der Glasschale sozusagen. Ne? Also
genau, das passiert in der Petrischale und außerhalb des Körpers, genau.
Welche medizinischen Risiken gibt es denn grundsätzlich bei der Durchführung von hormonell stimulierten Kinderwunschbehandlungen?
Ja, also grundsätzlich klärt mal der Arzt die Patienten vor jeder Behandlung gut auf, welche Risiken bestehen können. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass es zu einer Überstimulation kommt oder vielleicht auch bei der Punktion, das ist ein kleiner Eingriff, vielleicht zu Blutungen oder ganz normale Nebenwirkungen einer Narkose. Das hängt auch immer von der Konstitution der Patienten ab. Aber die Risiken sind relativ gering.
Mhm. Jetzt lass uns mal eher auf dein Spezialgebiet kommen, nämlich die psychische Seite der Kinderwunschbehandlung. Also Danielle und ich, wir wissen das selbst, so eine Kinderwunschbehandlung ist psychisch außerordentlich anstrengend. Was sind denn so die größten Herausforderungen für ein Paar in der Zeit, in der sie sich in so einer Kinderwunschbehandlung befinden?
Die Herausforderungen sind relativ groß. Ich spreche auch gern von einer Art Teufelskreis, wo sich Patienten relativ rasch befinden. Man muss sich ja immer vorstellen, dass dieses ganze Jahr, wo man schon vielleicht versucht hat, schwanger zu werden auf natürlichem Weg, eine lange Zeit ist, in der man immer wieder auch deprimiert ist, wenn die Periode dann doch einsetzt. Und wenn man in die Kinderwunschklinik geht, ist man schon relativ angespannt und hofft natürlich dort auf Hilfe. Und dort angekommen, erfolgen erste Untersuchungen. Man ist vielleicht mit einer negativen Diagnose konfrontiert. Es ist auch oft die Frage so von die Schuldfrage. Wer ist denn der Verursacher der Krise? Dann hat man damit zu tun, dass der Ausgang ungewiss ist. Also heutzutage können wir fast immer mit viel Geld oder viel Fleiß ganz, ganz viel mitbestimmen. Und wir sind uns das einfach nicht mehr gewohnt, dass wir quasi machtlos sind.
So ausgeliefert.
Genau, wir können zwar die Hormone nehmen und eine tolle Klinik aufsuchen und viel Geld zahlen, aber wir wissen definitiv nicht, wie denn der Ausgang bei uns ist. Wir hoffen, aber das ist schwer auszuhalten. Und dann sind natürlich ganz klassisch die Wartezeiten auf den positiven Test schwer auszuhalten. Die hormonelle Stimulation wird nicht von allen Patientinnen gleich gut vertragen. Rund um einen herum bekommen ganz viele Kinder, also viele Patientinnen erzählen mir, es ist einfach schwer, auch im sozialen Umfeld, weil die einen bekommen das erste und schon manche das zweite Kind. Ja, und dann ist da noch die finanzielle Belastung. Es ist natürlich auch nicht ganz günstig, wenn man keine Unterstützung bekommt. Und solche Behandlungen kosten wirklich relativ viel Geld. Und da steigt dann rasch der Druck, wenn man wieder negativ testet oder vielleicht sogar eine Fehlgeburt hat. Also ihr merkt schon, die Herausforderungen sind mannigfaltig und da gibt es viel zu tun.
Ja, absolut. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich bei mir damals wirklich alles um den Kinderwunsch drehte. Also ich habe mich ganz, ganz akribisch mit der Temperaturmethode befasst, um festzustellen, wann der Eisprung stattfindet. Und ich wusste wirklich alles über die zyklusabhängige Viskosität von Cervixschleim. Und war für mich damals ganz spannend, dass eben der Cervixschleim, also der vom Gebärmutterhals ausgeht, je nach Zyklus eben zäher oder flüssiger ist und das ganz viel mit der Fruchtbarkeit zu tun hat. Ich kannte mich aus mit der Dosierung von Stimulationsmedikamenten. Ich kannte alles, was auf dem Markt ist. Aber das hat natürlich ganz, ganz viel Raum eingenommen. Was rätst du denn Paaren, die merken, dass sich plötzlich alles nur noch um den Kinderwunsch dreht?
Das geht ganz, ganz schnell, dass sich alles nur noch um den Kinderwunsch dreht, wie du erzählst. Ja. Das ist so ganz klassisch. Die Schublade ist voller Medikamente und Globuli und Schüsslersalze und. Man tut wirklich alles, nebenbei, was man so empfohlen bekommt. Also Himbeerblättertee und TCM und so weiter. Genau. Und Yoga, Schwangerschafts-Yoga. Und, also ich rate grundsätzlich alles, was mir ein gutes Gefühl gibt, das kann man machen. Aber vielleicht ein bisschen achtsam sein, dass es auch nicht zu viel wird. Weil man wird ja schon ständig erinnert, die Medikamente und Spritzen einzunehmen. Und wenn man dann noch 5 Folgepräparate hat oder nebenbei noch ganz viele Medikamente einnimmt, dann wird das schnell zu viel. Wichtig ist auch, dass man vielleicht die Sprechzeiten über das Thema Kinderwunsch mit dem Partner ein bisschen reduziert, beziehungsweise dass man sie ausmacht. Wir reden am Abend nochmal so 5 Minuten drüber. Ich möchte mich noch kurz austauschen oder was erzählen, dass es nicht den ganzen Tag vom Frühstück weg über das Mittagessen und am Abend wieder sich um das eine Thema dreht. Und was gut hilft, ist eigentlich ein einfacher Rat, Ablenkung. Also ich versuche mit den Patienten zu erörtern, wo sind denn für euch so Ressourcen? Also was habt ihr gerne für Projekte? Wo sind eure Hobbys? Wie könnten wir die Zeit füllen, dass der Kinderwunsch möglichst nebenher läuft und ihr auch ganz auf solche tollen, erfreulichen Projekte fokussiert? Das ist ein bisschen zu vergleichen, wie wenn das Kind aufs Christkind wartet und in den 3 Tagen mache ich ganz viele tolle Sachen mit ihm, gehe ins Hallenbad und gehe auf den Spielplatz und lade einen Freund ein, dann sind die 3 Tage ganz rasch vorbei. Aber es können auch 3 Tage vor dem Wecker ganz, ganz ewig lang sein. Da ziehen sich die Minuten. Und so ist es bei uns Erwachsenen auch. Und deshalb ist es auf jeden Fall ratsam, wenn man sich ablenkt und viel Sachen tut, die einem Kraft geben und wo man so die Energie wieder aufladen kann.
Was passiert denn eigentlich, wenn keine Spermien im Ejakulat gefunden werden? Also dann kann ja eigentlich keine künstliche Befruchtung mehr gemacht werden.
Ja, das stimmt. Dann kann man immer noch versuchen, durch eine sogenannte These Samenzellen direkt aus dem Hoden zu gewinnen. Das ist ein kleinerer Eingriff. Oder natürlich auch durch eine Samenspende.
Bei den Samenspenden unterscheidet man ja zwischen anonymen und nicht anonymen Spenden. Welche Art der Spende ist denn aus deiner Sicht besser?
Also da bin ich sehr klar inzwischen, dass ich die nicht anonyme Spende auf jeden Fall bevorzuge. Wir Menschen möchten in der Regel einfach wissen, von wem wir abstammen. Und es ist auch klar ein Trend in diese Richtung ersichtlich. Somit ist einfach das Recht auf Kenntnis der Abstammung des Kindes gegeben. Also Kinder können sich dann selber entscheiden, ist es mir wichtig, möchte ich Kontakt aufnehmen oder möchte ich zumindest mal ein Foto sehen. Und ansonsten bei der anonymen Spende wird es dem Kind quasi entscheiden, die Eltern über das Kind, dass es kein Recht hat, den Spender oder die Spenderin kennenzulernen.
Dann gibt es ja auch noch den umgedrehten Fall. Also was kann ich denn tun, wenn die Qualität der Eizellen so schlecht ist, dass eine Schwangerschaft ausgeschlossen ist?
Dann gibt es in Österreich zumindest die Eizellspende. Die ist ja in Deutschland, ich sage jetzt mal noch, verboten. Oder auch die Embryonenspende. Mhm. Bei der Eizellspende schenkt quasi eine Frau einer anderen ihre Eizellen. Der Aufwand für diese Behandlung ist natürlich ein bisschen ein höherer, weil sie stimulieren muss und eine Punktion wird, bei der Punktion werden dann die Eizellen gewonnen und die werden dann befruchtet. Also das heißt, dass das Kind genetisch nicht von der Mutter abstammt, aber der Embryo dann ihr eingesetzt wird. Und das hat natürlich einen Vorteil, dass die Mutter selbst das Kind austragen kann und dann auch selber stillen kann und eine Geburt erlebt.
Okay, stimmt, das ist ein Vorteil. Gibt es denn noch andere Vorteile von Samen- und Eizell- oder Embryonspenden gegenüber beispielsweise einer Pflegeelternschaft oder einer Adoption?
Ja, die gibt es. Also beispielsweise bei der Pflegeelternschaft ist es ja so, dass Eltern nicht genau wissen, ob das Kind auch wieder zurück zu den Eltern geht, was für viele eine große Herausforderung darstellt oder eine Hürde darstellt. Und bei der Adoption ist es schon ein behördlich sehr langwieriges Verfahren meistens. Mhm. Und manche kommen auch gar nicht in Frage aufgrund des vielleicht höheren Alters schon. Dann einfach emotional aus Sicht des Kindes bekommt das Kind so als erste Botschaft bei der Adoption, ich wurde abgegeben quasi, ich wurde nicht gewollt. Und da sehe ich schon einen großen Vorteil bei den Spenderkindern, die kommen so mit der ersten Botschaft auf die Welt: Ich bin ein absolutes Wunschkind. Mama und Papa haben ganz viel getan, dass ich bei ihnen sein kann, dass ich kommen kann.
Wenn jetzt Eltern zu dir in die Sprechstunde kommen, was bewegt die denn eigentlich besonders, wenn die jetzt mithilfe einer Spende ihre Familie gegründet haben?
Also das ist immer ein hochemotionaler Prozess, wenn es in Richtung Eizellspende oder Samenspende geht, weil sich das ja niemand wünscht. Also es ist immer ein Plan B. Und es ist auch nichts, wo ich einen Schalter umlegen kann und das passt von heute auf morgen, sondern es ist wirklich ein relativ langer Prozess, wo ich mich so dahin bewege, dass ich das annehmen kann. Und ganz viele fragen mich, kann ich denn überhaupt ein Kind annehmen wie mein eigenes, das nicht aus meinen Genen stammt? Und wem sagen wir denn das überhaupt und wann? Und sagen wir es unserem Kind? Und wenn ja, wann und wie? Oder was immer kommt eigentlich, was ist denn, wenn mein Kind plötzlich sagt, du bist nicht meine echte Mama oder mein echter Papa in der Pubertät? Wie reagiere ich denn darauf? Also das ist eine ganz hohe emotionale Sache, wenn man ein Kind mit Hilfe einer Spende bekommt. Aber es funktioniert sehr gut.
Wenn jetzt das Kind sagt, du bist nicht meine echte Mama oder mein echter Papa, wie reagiert man da als Elternteil?
Also ich glaube, die Eltern sind, wissen, dass Kinder schon ganz früh versuchen, wenn sie böse sind oder wenn sie sauer auf uns sind, uns zu verletzen irgendwie mit Worten, oder? Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich nicht verunsichern lässt durch die Geschichte. Also, dass man ganz dass man Klarheit signalisiert dem Kind. Und dass man sagt, und ich bin sowas von deine echte Mama oder dein echter Papa, wenn du wüsstest, was ich alles auf mich genommen habe, dass du da sein kannst. Also ich glaube, wenn ich da unsicher reagiere als Elternteil, dass ich mein Kind doppelt und dreifach verunsichere und dass es ganz wichtig ist, hier Stabilität zu zeigen. Und vielleicht mal am Abend den Mann umarmen oder die Frau umarmen und sagen, boah, das war nicht schön, aber ich glaube, ich habe ganz gut reagiert.
Okay.
Im Grunde sollte man das also einfach übersetzen, wie wenn das Kind sagt, du bist nicht mehr meine Freundin. Ne? Also es ist einfach eine Art und Weise auszudrücken, dass man gerade besonders wütend ist. Und das soll ja nicht das Elternteil persönlich treffen.
Ganz genau. Es ist halt eine Herausforderung für die Eltern, aber zumindest können sie sich darauf vorbereiten, was manchmal ja im Alltag so nicht der Fall ist, oder?
Ja, absolut. Wenn jetzt Eltern ein Kind bekommen, das genetisch nur zur Hälfte oder auch gar nicht mit ihnen verwandt ist bei einer Embryonspende, dann stellt sich natürlich die Frage, ob man das darüber aufklärt. Aus dem, was du bisher gesagt hast, würde ich vermuten, dass du sagst, ja, das sollte man.
Ganz genau richtig. Also Geheimnisse wirken immer belastend. Und viele haben so berichtet, dass wie so ein grauer Schleier oder eine graue Wolke immer über einem geschwebt ist, weil Geheimnisse kommen fast immer ans Tageslicht. Es kann sein, dass jemand aus der Familie eine Spende braucht. Es können blöde Zufälle sein. Es kann sein, dass sich jemand im Umfeld verplappert und, und. Also da ist in der Vergangenheit einfach schon ganz viel Leid passiert und wo wir heute wissen, dass es auf jeden Fall für die Familie günstiger ist, wenn das Kind von Anfang an über die Abstammung aufgeklärt wird und das auch ganz natürlich. Und das muss man sich immer so vorstellen, dass kleine Kinder sich damit viel leichter tun als wie große Kinder. Also je früher, desto besser und je später, desto schwieriger für alle Beteiligten. Also wenn die Anna 9 Jahre alt ist beispielsweise und man sagt, setz dich mal an den Tisch, wir müssen was Ernsthaftes mit dir besprechen, dann haben ja alle einen Kloß im Hals und irgendwie ein mulmiges Gefühl und sind nervös und machen auch eine große Sache draus. Wenn ich das aber meinem 3-4-jährigen Kind erzähle, vielleicht mit Hilfe eines Büchleins, wie Kinder natürlich entstehen können, aber auch mit fremder Hilfe und wie so ihre persönliche Familiengeschichte ist, dann ist das für das Kind ganz normal und natürlich und kann es wunderbar ins Selbstbild integrieren. Und es passiert kein Bruch. Also man kann sich das ja gut vorstellen, in der Pubertät haben Kinder andere Sorgen und möchten nicht mit sowas belastet werden. Und im Erwachsenenalter schon gar nicht. Dann hat man so das Gefühl, ich wurde das Leben lang angelogen in einem ganz wichtigen Punkt. Und das kann man auch schlecht gut machen. Deshalb, es braucht am Anfang ein bisschen Mut, Aber ich finde, wenn man sich für eine Spende entscheidet, gehört das einfach dazu. Und ich erlebe es von den Paaren wirklich als sehr, sehr entlastend, wenn sie das einfach schon mit der Nachricht, wir bekommen ein Baby, erzählen. So viele Menschen, die das Kind und die Eltern unterstützen sollen. Also sie brauchen auch keine Werbeträger für die Spende zu werden, sondern einfach so der engere Kreis, wo für sie gut und angebracht ist, soll das wissen.
Mhm. Wir sprechen gleich nochmal darüber, wie man mit Kindern darüber sprechen kann, wie man sie aufklären kann, weil du ja auch Bücher geschrieben hast. Aber lass uns noch erstmal kurz darüber sprechen, was passiert, wenn Paare trotz jahrelanger Behandlung kinderlos bleiben. Also das schwebt ja immer bei so einer Kinderwunschbehandlung über einen, dass das passieren kann. Wie schafft man das denn, damit umzugehen, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt?
Das ist eine gute Frage und auch da kann ich euch sagen, das ist auch ein Prozess. Also man merkt plötzlich, es hat so und so oft nicht geklappt. Wie gehen wir denn weiter? Wie oft machen wir das noch? Manche setzen sich ein bestimmtes Geburtsdatum als Ende, manche eine Anzahl von Versuchen. Und man merkt irgendwann, ich kann nicht mehr oder wir können nicht mehr, es reicht. Und ich glaube, es hilft den Paaren sehr, wenn sie sich dabei begleiten lassen, also dass man das nicht so sang- und klanglos versickern lässt, sondern dass man ganz bewusst ein Abschiedsritual macht, wo man auch vielleicht sich mal überlegt, was haben wir denn aus dieser Kinderwunschzeit und Reise mitgenommen, was haben wir vielleicht auch gelernt. Wir stehen fest zueinander, wir haben gute Entscheidungen miteinander treffen können, wir sind krisenresistent, dass man dann wirklich übergeht und einen Plan macht, wie gestalten wir denn unser Leben ohne Kind? Und der soll im besten Fall ein bisschen Bauchkribbeln verursachen. Also dass beide mal schauen, wo sind denn so meine Werte und Ziele für die Zukunft und wo sind unsere gemeinsamen? Und da gibt es wunderbare Pläne, die ich schon, bei denen ich ganz viel mitgestalten durfte. Und ich kann auch sagen, man bleibt nicht das Leben lang unglücklich. Also so ist es nicht. Auch kinderlose Paare haben ein ganz erfülltes und fröhliches Leben. Aber es geht wirklich darum, das Ganze auch zu betrauern. Es ist schon eine Krise, das kann man schon sagen.
Ja, aber es ist trotzdem gut zu wissen.
Ja. Wie kann ich denn jetzt Menschen in meinem Umfeld unterstützen, bei denen ich weiß, dass sie ungewollt kinderlos sind?
Im Umfeld ist es sicher gut, wenn man wenn es noch so akut ist, dass jetzt sie gerne ein Kind hätten, dass man nicht ständig über Kinderthemen spricht, dass man sich auch ein bisschen zusammenreißt und keine Kinderfotos zeigt und das vielleicht mit anderen Freundinnen bespricht oder Freunden, die auch im selben Modus gerade sind, wie ich bin. Man darf auch offen fragen, wie ist es denn für dich? Magst du darüber sprechen oder lieber nicht? Ich bin einfach für dich da, wenn du darüber sprechen möchtest. Also ich glaube, gar nichts zu sagen ist manchmal auch verkehrt, aber ständig nachzufragen oder einen zu bemitleiden ist auch nicht das Wahre. Ich glaube, es tut kinderlosen Paaren einfach gut, wenn sie auch sich ohne Kinder mal treffen können wieder und Sachen machen, die nicht ständig sich nur um das eine Thema Kind und Windeln und Maxikosis drehen.
Genau. Ja, Katja hat es ja eben schon mal gesagt, lass uns mal zum Schluss nochmal darüber sprechen, wie wir unsere Kinder über ihre Entstehung aufklären. Also du hast ja vorhin schon gesagt, dass Aufklärung gerade dann wichtig ist, wenn Kinder aus einer Eizell-, Samen- oder Embryonspende entstanden sind. Aber auch die Eltern, die eine IVF oder eine ICSI durchführen ließen, die möchten ihr Kind ja in den meisten Fällen gern über ihre Entstehungsgeschichte aufklären. Das finde ich persönlich auch richtig und wichtig, denn das führt ja natürlich auch dazu, dass das Thema an Normalität in der Gesellschaft gewinnt. Und es muss sich ja auch niemand schämen, auf ärztliche Hilfe angewiesen zu sein. Und wir nehmen die ja schließlich auch in Anspruch, wenn wir uns einen Arm brechen oder ein Loch im Zahn. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass die Entstehungsgeschichte unseren Kindern ja auch zeigt, das hast du von Julia auch schon gesagt, ganz, ganz deutlich, dass sie wirklich gewünschteste Wunschkinder sind. Und um das Aufklären etwas zu erleichtern, hast du verschiedene Aufklärungsbücher für deine Kinder geschrieben, die wirklich toll sind. Eins deiner Bücher heißt Unser allerliebstes Geschenk und das ist für Kinder, die in einer Kinderwunschklinik entstanden sind. Ein weiteres, das heißt von Wunschkindern und Glücksboten, richtet sich an die Kinder, die mit Hilfe einer Eizellspende, einer Samenspende oder einer Embryonspende zur Welt kamen. haben. Und auch für Regenbogenfamilien gibt es ein Buch, Unsere Regenbogenfamilie. Und auch für Kinder, die durch eine Leihmutter ausgetragen wurden, gibt es ein ganz eigenes Buch, Glücksboten für unser Wunschkind. Falls euch das jetzt zu schnell ging, wir verlinken die Bücher natürlich auch in den Shownotes, genau wie Julias Seite. Aber Julia, erzähl mal, wie kam es denn eigentlich zu den Büchern?
Ja, sehr gerne. Also ich habe einfach aus der Not eine Tugend gemacht, muss ich sagen. Ich hatte so viele Paare, bei denen ich gemerkt habe, sie möchten ihr Kind eigentlich grundsätzlich aufklären, wissen aber überhaupt nicht wie und wann. Und damit dieser Prozess einer, beispielsweise nehmen wir mal die Eizellspende her. Das ist ja schon für Erwachsene teilweise richtig kompliziert. Wie funktioniert denn das Ganze? Wir befassen uns tagtäglich mit dem Thema, aber für Laien ist das kompliziert und für ein 3-4-jähriges Kind sowieso. Deshalb sind die Bücher entstanden. Die Bücher zeigen ganz einfach, also einfache Sprache, kindgerechte Sprache, liebevolle Illustrationen. Die Kinder spüren, alles ist gut, so wie es ist. Also da gibt es keinen Grund, sich für irgendwas zu schämen oder so, sondern es gibt einfach diesen Weg, eine Familie zu gründen, aber auch andere. Und ich bin eben so entstanden. Und ich finde, Eltern haben auch durch die Bücher die Möglichkeit, Dinge nochmal im Detail zu erklären. Es sind, ist zum Beispiel die Gebärmutter abgebildet, wo so ein feines, gemütliches Plätzchen für das Baby vorbereitet wurde. Oder auch Penis, Busen, Hoden, also alles ganz natürliche Dinge, die ein 3-4-jähriges Kind auch bei Mama und Papa sieht und Unterschiede feststellt. Und ich muss dann manchmal schmunzeln, wenn Erwachsene sagen, darf ich das schon meinem kleinen Kind zeigen? Ja, natürlich.
Ja.
Für das Kind ist es das Allernatürlichste der Welt. Und ich Sie spüren einfach, ob der Papa peinlich berührt ist oder die Mama traurig wird, wenn es um das Thema geht. Und da kann ich nur alle ermutigen, seid stolz darauf, dass ihr so gekämpft habt für euer Wunschkind und sprecht wirklich ganz, ganz offen und herzlich und natürlich mit eurem Kind darüber. Und ihr werdet merken, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da ganz offen von Anfang an in der Familie damit umgeht.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das sind wirklich ganz, ganz zauberhafte Bücher und wir werden die auch parallel zum Erscheinen dieser Folge auf Instagram vorstellen und auch 2 Exemplare verlosen. Also schaut gerne mal vorbei. Ja, liebe Julia, damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Vielen, vielen lieben Dank an dich. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns zu Gast warst.
Sehr, sehr gerne.
Falls ihr mehr zum Thema unerfüllter Kinderwunsch hören wollt, dann schaut doch mal in unser Archiv. Wir haben nämlich 2 Podcast-Folgen darüber gemacht, auf welchen Wegen man sich den Kinderwunsch auch ohne Kinderwunschklinik erfüllen kann. Also entweder, weil das vielleicht grundsätzlich nicht in Frage kommt oder weil die Behandlung in einer Klinik erfolglos geblieben ist. Ja, dann beschäftigt man sich natürlich auch mit Themen wie Adoption und Pflegschaft. Und in den Folgen 115 und 116 haben wir mit Claudia und Shirley darüber gesprochen, welche Voraussetzungen es für diese Wege gibt. Und ja, wie Sie persönlich die Annahme von Adoptiv- und Pflegekindern erlebt haben. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden zweiten Dienstag eine neue Folge. Die nächste erscheint in 2 Wochen. Und bis dahin habt eine wunderbare Zeit und lasst es euch gut gehen. Für heute sagen wir erst einmal Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.